Ja, hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Tierärztin und Hundetrainerin. Ich mache das, das ist Zukunftsmusik, was ich hier immer falsch mache. Hundetrainerin und erzählen euch jede Woche was über die Themen, die uns bewegen, die euch bewegen und was uns im Alltag so begegnet.
Genau. Und uns begegnen im Alter,
Im Alter. Wir sind
auch.
Nicht alt.
Wir sind noch ganz jung. Aber im Alltag begegnen uns natürlich viele Tiere, viele Hunde, aber auch viele andere Tiere.
Ja, genau. Viele Katzen, viele Vögel, Fische.
Alles.
Alles, genau. Und heute wollen wir mit euch über ethische Haustierhaltung sprechen, weil wir denken, dass jeder zeigt immer mit dem großen Finger auf die Massentierhaltung, aber all das, was uns so begegnet ist in unserem beruflichen Werdegang, zeigt halt, dass man sich auch einfach mal zusätzlich an die eigene Nase fassen kann.
Genau.
Und deswegen haben wir auch gesagt, wir sprechen heute mit euch das an, was für Tiere wichtig ist. Also es geht um Grundbedürfnisse, es geht jetzt richtig um Fakten. Es geht nicht darum, dass wir alle Eventualitäten einer jeden individuellen Entscheidung, ob Hund dies oder das. Wir wollen euch sagen, was ist wichtig, was der Hund oder die Katze oder wer auch immer machen muss oder haben muss, damit er glücklich ist. Und es ist kein persönlicher, individueller Anfeindungsdiskurs oder so.
Genau.
Also, fangen wir an. Ganz banal, Hund an der Leine, ja oder nein? Also, wie jetzt zum Beispiel, es ist klar, dass ein Hund an der Leine ist in gesetzlich vorgeschriebenen Bereichen und anderen diversen Sachen. Darum geht es heute nicht, das auszubreiten. Es geht darum, was hat der Hund davon, wenn er an der Leine ist oder wenn er nicht an der Leine ist?
Wenn er nicht an der Leine ist, hat er sicherlich mehr davon. Denn dann kann er auch mal ein bisschen das machen, was er gerne machen würde, ohne ausgebremst zu werden.
Also einfach freien Willen entfalten.
Ja.
Sind wir beim freien Willen, den Haustiere haben.
Willen. Ja, die haben einen freien Willen, genau wie wir. Das heißt, sie hätten ihn, wenn wir ihn nicht ständig unterbuttern würden.
Und, hat den auch die Katze?
Natürlich hat ihn auch die Katze.
Hat den auch der Papagei?
Auch der Papagei. Alle haben den.
Okay. Sogar der Koi im Teich?
Sogar der. Okay. Der möchte auch selbst entscheiden, ob er jetzt in der rechten oder der linken Ecke des Teiches ist. Dieses Thema mit der Entscheidungsfreiheit, etwas selbst auch mal entscheiden zu dürfen und zu können, das ist total wichtig. Ein sehr wichtiges Bedürfnis für alle Lebewesen. Nicht nur für uns.
Und es begegnet uns halt sehr oft. Das klingt jetzt so banal, dass man denkt, ja, ist klar, aber es begegnet sehr oft. Und ich muss sagen, was ich gerade bei dir in der Arbeit mit dir festgestellt habe, dass es uns halt auch an vielen Stellen begegnet, wo es uns nicht klar ist. Also heißt, an der Leine heißt nicht nur Leine ab oder dran, der rennt vor oder zurück, sondern es heißt auch, ich schnüffel nach der Maus, ich schnüffel nicht nach der Maus. Ich schnüffel 3 Sekunden nach der Maus oder ich schnüffel 10 Sekunden nach der Maus. Das ist es ja. Heißt es beim Papagei im Käfig, was möchte der entscheiden?
Der möchte, glaube ich, entscheiden, dass er da nicht drin wohnen möchte im Käfig. Aber es ist, also Entscheidung, je mehr ein Tier auch selbst entscheiden darf, ich kann ja nicht alles das Tier entscheiden lassen, weil dann wird es vielleicht überfahren oder was weiß ich, fliegt weg vor Hunger draußen, das ist logisch, aber je mehr ein Tier entscheiden kann, wo es sich aufhält, das fängt ja schon an mit größeren Bereichen, ne? Wenn ich jetzt das Meerschweinchen in einem winzigen Käfig sitzen habe, das hat ja nicht viel Möglichkeiten, irgendetwas zu tun und zu entscheiden. Also ich nehme ihm ja, je mehr ich es auch räumlich einschränke, nehme ich dem Tier ja immer mehr irgendwelche Entscheidungsfreiheiten. Mhm. Und ich finde schon, dass...
Für Katzen gilt das dann auch, wenn wir bei räumlich sind. Katzen sind Wohnungsgänger, Freigänger. Jetzt mal unabhängig von dem Jagdgedöns draußen, worüber wir in einem anderen Thema Punkt vielleicht mal streiten. nein, aber ich meine an sich, Katze drinnen in der Wohnung, ist es ein kleiner Meerschweinchenkäfig im Vergleich oder ein großer? Und was
kommt
muss
auf die
ich
Wohnung
tun?
An.
Kann eine kleine Wohnung für eine Katze spannend genug sein?
Da gibt es sicherlich Optionen, wie man die so einrichten kann, dass sie ein schönes Katzenleben auch führen kann, wenn ich jetzt keine 1000 Quadratmeter Wohnfläche habe. An sich ist es natürlich für, ich denke mal, die meisten Katzen, wenn sie es denn auch gewohnt sind, draußen schön. Die liegen sicher alle gerne mal in der Sonne und rennen alle mal gerne Schmetterling hinterher. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, weil ich irgendwo in der Stadt im 3. Stock wohne und meine Katze nun mal nicht rauslassen kann, dann kann ich ja gucken, wie kann ich diese Wohnung so gestalten, dass die Katze vielleicht verschiedene Ebenen bewohnen kann, also nicht Die Wohnung muss nicht verschiedene Ebenen haben, sondern in der Wohnung durch das Anbringen irgendwelcher Bretter und Klettergelegenheiten, der halt auch noch eine andere Ebene ermöglicht als nur den Fußboden zum Beispiel. Mhm. Ne, aber
was ich da wichtig finde, kurz eingeworfen aus der Zootierhaltung oft gesehen, dass viele, und ich glaube, das gilt auch für alle, dass viele denken, jetzt habe ich das einmal so schön hergerichtet, jetzt ist genug. Nein, das wird öde. Ja. Das gehört zu Environmental Enrichment dazu. Mhm, das,
genau.
Das wird öde. Das ist wie immer die gleiche Spaziergangsrunde. Das ist bei der Katze genau das Gleiche. Der Kratzbaum, der da 20 Jahre steht, ist öde. Allein schon, wenn er in einem anderen Raum steht oder umgedreht wird, ist es wieder spannend. Man kann das mit vielen Dingen machen. Ich denke, das gehört auch, jetzt sind wir weg von den Entscheidungen, jetzt sind wir eher beim
Bedürfnisorientierten.
Ja, aber ist ja, die Entscheidungen treffen wir ja immer wieder, glaube ich. Aber jetzt sind wir beim bedürfnisorientierten Wohnen vielleicht.
Ja,
oder so,
also Enrichment ist dann schon ein sehr wichtiger Punkt. Damit kann man ja allen Haustieren oder halt in deinem Fall damals mit den Zootieren das Leben so gut es geht verschönern, ne? Dass sie halt immer wieder ihr Erkundungsverhalten ausleben können. Das ist ja auch wieder bei jeder Tierart anders. Wenn wir jetzt
ist
über
das ein Grundbedürfnis? Dieses irgendwie was Neues? Nee,
ja.
Ne? Oder Neues
doch.
Erfinden? Wie, ist das,
das Neue, das Rad neu erfinden?
Das Rad neu erfinden.
Erkunden,
aber, ja,
doch.
Doch,
ja.
Zählt
also
so.
Die sind ja, Tiere sind ja durchaus neugierig. Ne? Das ist ja wurscht, ob ich jetzt mir das Pferd angucke oder keine Ahnung, einen Wellensittich angucke oder so, die haben ja schon Interesse an irgendwelchen Spielsachen, an Dingen, die man erkunden kann. Und das, ja, kann man die dann bitte auch ausleben lassen. Mhm. Und wenn es immer nur der gleiche Ball ist, dann wird der halt vielleicht irgendwann auch, wie du schon sagst, langweilig. Ne? Also man darf dann schon mal so ein bisschen...
Das Leben langweilig,
ja.
Ne?
Und es geht ja nicht nur um Spielzeuge, die sie natürlich auch je nach Tierart mehr oder weniger benutzen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Landschildkröte jetzt irgendwie den Ball spannend findet. Kann ich jetzt nicht zu sagen. Aber... Vielleicht spielt sie nicht Fußball, die griechische Landschildkröte. Vielleicht aber doch, ich habe keine Ahnung. Aber dieses ist einmal Spielverhalten ist ja je nach Tierart
das
vielleicht.
Ist genau, nicht erkunden. Spielverhalten ist das Grund.
Ja, erkunden auch. Also ja, Spielverhalten das, ne? gehört auch mit dazu, dass sie halt irgendwie etwas zeigen können und irgendetwas haben. Und ja, da gibt es ja, wie gesagt, sehr, sehr viel. Und das ist ja abhängig von der Art des Haustiers, das ich da gerade halte. Ne?
Mhm.
Aber dass sie halt ein bisschen spielen, zum Beispiel auch mit einem Artgenossen, ne? Vielleicht. Wenn ich jetzt einen Hund habe.
Heikles Thema. Braucht jede Tierart einen Artgenossen?
Na, ich weiß nicht. Der Hamster ist ja allgemein als Einzelgänger bekannt.
Das Meerschwein?
Das Meerschwein ist sehr gesellig, ne?
Das Kaninchen?
Das ist auch sehr gesellig.
Das Pferd?
Ist auch sehr gesellig. Wen willst du noch alles auflisten?
Viele. Den Papageien?
Ist auch sehr gesellig.
Der Panda-Bär, das wäre noch so
mit
mein Wunsch-Haustier.
Ich glaube, da wir über Haustiere sprechen, klammern wir den Panda-Bären heute ausnahmsweise mal aus. Wir machen demnächst bestimmt mal eine Folge über den Panda-Bären.
Der
heute
Hund?
Nicht. Der Hund. Der Hund unterscheidet sich ja insofern von allen anderen Tieren als der beste Freund des Menschen.
Ist
dass
das
er,
ein Schlagwort oder ist es so?
Es ist so. Der Hund ist ja wirklich, ich sag mal, eine vom Menschen gemachte Tierart, die es ohne uns so nicht gäbe. Den haben wir uns erschaffen.
Und kennst du diesen Versuch mit dem Fuchs? Dass dass der Fuchs nach Generationen auch war nicht viel. Drei Generationen haben sie Füchse gezüchtet in den 80ern oder so in Russland. Ich weiß nicht genau. Also ist eine weiter weg Studie. Und Generation 3 fing an mit dem Schwanz zu wedeln.
Mhm. Und sah auch anders aus.
Und
die fing dann an mit Schlappohren und solchen Sachen, kriegt ein geschecktes Fell. Also die Optik
das sind
ist ein
Füchse.
Spannendes.
Ja.
Ja, es sind immer noch Füchse, aber
nein,
sie haben sich, sie haben
genau,
sich auf
also
jeden Fall verändert. Und beim Hund ist das ja auch so. Also da hat sich nicht nur das Aussehen verändert, wenn man den Wolf im Vergleich sich anguckt, sondern auch das ganze Verhalten. Also ein Hund ist sehr an den Menschen adaptiert. Hundehalter. Das heißt, als Hundehalter muss ich nicht zwingend mehrere Hunde halten. Klar kann ich das machen, aber da ist es auch wieder ein Thema. Mehr Hundehaltung können wir auch mal machen. Mhm. Weil nicht jeder Hund legt Wert darauf, in der Wohnung seinen Menschen noch mit dem Artgenossen zu teilen. Für manche Hunde ist es aber auch eine große Bereicherung, wenn sie einen Spielkameraden zu Hause haben. Da muss man einfach gucken, wie es so individuell passt. Aber
es ist quasi dann jetzt in der langen Liste eben der einzige, bei dem es, also und der Hamster, der Eigenbrötler ist, aber ansonsten von den klassischen Haustieren, sage ich mal, der einzige, der nicht zwangsläufig einen Artgenossen dauerhaft um sich herum braucht, dem der Kontakt an diversen Möglichkeiten wie Hundeschulen, wie Freundestreffen, wie Spaziergänge oder so ausreicht.
Ja, sozusagen. Dann kann er ja da mal, wenn er den Bedarf hat, mit einem zu spielen. Das ist ein großes oder
Plus
was.
Für uns. Ne?
Absolut, absolut. Und dann geht es ja auch wieder um die Frage, mit dem, zum Beispiel mit dem Alleinebleiben. Also ich finde auch, dass Katzen sehr auf Menschen geprägt sind. Auch die leben ja schon sehr lange mit uns zusammen. Sicherlich nicht so wie der Hund, weil sie ja nicht für bestimmte Bereiche gezielt gezüchtet wurden, wie jetzt irgendwie der Jagdhund oder der Schlittenhund oder so. Aber sich doch immer sehr auch in der Nähe der Menschen aufgehalten haben. Anfangs auch mehr als Nutztier, um da Ratten und Mäuse vielleicht fernzuhalten.
Ja, stimmt.
Aber nichtsdestotrotz auch eine sehr enge Bindung eingehen und als mal richtige Haustiere sind. Im Gegensatz zum Papagei, der ja eigentlich ein Wildtier ist, das in Gefangenschaft gehalten wird, wenn man es mal ganz blöd sagt. Ne?
Aber, was denkst du über Fehlprägungen?
Fehlprägungen
für alle vielleicht einmal erst so, es geht genau, Handaufzuchten ist das eine. Das andere ist ja aber auch dann, dass das Meerschwein mit dem Kaninchen lebt und dem Vogel zusammen, so Bremer Stadtmusikanten. Das wäre ja auch eine Fehlprägung letztlich.
Wenn sie
ne?
so geprägt sind, ist halt immer die Frage. Also eine Fehlprägung würde ja bedeuten, dass dieses Tier eben in der Prägezeit nicht mit Artgenossen aufwuchs und auf diese geprägt wurde, sondern auf den Menschen geprägt wurde.
Oder auf ihn anders.
Genau, oder auf ihn anders, ja. Mhm. Und wenn ich jetzt das meinetwegen beim Meerschweinchen sage, dann habe ich ja in der Regel, ist es ja keine Fehlprägung, wenn ich jetzt das Meerschweinchen habe und setze es zu Hause dann mit dem Kaninchen zusammen und die beiden vertragen sich, sind sie ja nicht aufeinander geprägt, sondern aneinander gewöhnt und leben vielleicht in einer WG friedlich zusammen. Trotz alledem ersetzt für das Kaninchen das Meerschweinchen nicht das andere Kaninchen und das Meerschweinchen hätte sicherlich auch gerne ein anderes Meerschweinchen. Okay. Die beiden können zwar Freunde sein, aber es wäre sicherlich...
Es ist nicht den Artgenossen.
Genau, es ist nicht das Gleiche. Ne?
Okay. Und das, ist es entscheidend? Macht es das Meerschweinchen traurig? Oder, also das kommt ja dann dazu. Wir sprechen ja heute auch über ethische Haustierhaltung. Es gibt ja diese Fehlprägungen. Es gibt ja auch diese Archeparks, wo all die, die übrig waren oder die fehlgeprägt sind, miteinander vergesellschaftet sind. Glaubst du, ein Meerschweinchen oder... Kaninchen oder ein Huhn, was auf einen Hund geprägt ist, ist per se unglücklicher oder man muss dann gucken, ob es in dieser Konstellation unglücklich ist?
Also die Gefahr dabei ist ja, ich nehme jetzt mal das Beispiel nicht unbedingt Huhn und Meerschweinchen, weil ich finde immer diese Papageien, solche Tiere, Sittiche, dass das da ja oft absichtlich fehlgeprägt wird, um ein besonders zahmes Exemplar zu kriegen. Das ist ja, glaube ich, häufiger der Fall, als dass ich vielleicht ein Tier habe, das ich zu Hause notgedrungen irgendwie mit der Flasche aufgepäppelt habe. Dann wird ja in der Regel, wenn ich jetzt meinetwegen bei einem Hund oder einer Katze oder so bin, auch nach einer Amme gesucht oder so, dass sie halt, nachdem das der Erstzustand überbrückt ist, ja, der Hund. Habe ich das jetzt wieder ungeschehen gesagt? Also, dass die irgendwie am Leben erhalten wurde, wird danach geguckt, dass es halt doch gezielt dann auch noch so seinesgleichen kennenlernen darf, so wollte ich sagen. Und ja, wenn ich ein Tier fehlpräge, um es besonders zutraulich zu bekommen, ist es meiner Meinung nach Tierquälerei, wenn ich das mit Absicht mache. Es hat nichts damit zu tun, dass es Tiere gibt, die per Hand aufgezogen werden müssen, weil das Muttertier verstirbt oder irgendwas. Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes. Aber die sind schon anders im Verhalten, definitiv.
Aber wann findest du es Quälerei? Also mal ist es dann, jetzt wird es hardcore. Das Papageienbaby, was ich auf mich präge, damit es nur bei mir ist, weil die natürliche Aufzucht nicht möglich war. Er lebt mit mir zusammen. Ich habe keinen zweiten dazugeholt oder ich habe es versucht und der Papagei kann so wenig papageiisch, dass das kann ja passieren, dass das schief geht. dass das nicht ist. Das ist ja immer auch die große Gefahr von Handaufzuchten im Zoo, dass es nicht mehr möglich ist, sie zu resozialisieren. Gerade bei Affen unglaublich schwierig, die so viel menschliches Verhalten adaptieren. Aber jetzt habe ich dieses fehlgeprägte Tierchen. Variante 1, ich kann es zusätzlich vergesellschaften mit Artgenossen und es bleibt mir immer zugewandt. Hätte ich nichts gegen. Mhm. Du? Nee.
Nein, aber das erreiche ich ja auch mit einem ganz normal aufgezogenen Tier.
Das zweite wäre der Fehlgeprägte, der nicht sich adaptieren lässt, der nicht mit einem Artgenossen zusammenlebt, der dann offensichtlich, wie du so schön gesagt hast, sich die Federn rupft, Kopfentzündungen kriegt, keine Ahnung was. Hätte ich den lieber eingeschläfert am Anfang?
Ui, das ist jetzt aber sehr krass gefragt, das weiß ich nicht.
Nee, aber darum geht's ja. Geht's darum, wie ich ihn glücklich mache.
Also ich, das ist ja bei mir so ein bisschen, ich sag mal, Wunderpunkt. Ich habe ja sehr, sehr lange selbst mit einem stark fehlgeprägten Papageien zusammengelebt, den ich damals übernommen habe und der massivste Verhaltensstörungen hatte.
Und auch nicht mehr zu vergesellschaften.
Der war nicht mehr, also er hat sich vertragen, er wurde bei mir vergesellschaft, er hat sich vertragen, aber er wusste nicht, dass er ein Vogel ist, ganz einfach. Okay, ja. Und die Gefahr ist dabei, dass so ein Papagei sich ja naturgemäß, die meisten, nicht alle, aber viele Papageienarten binden sich ja auch gerne sehr lange oder gar lebenslänglich. Und wenn ich als Mensch jetzt der Partner bin, dann heißt das, dass ich die nächsten 50 Jahre 24 Stunden am Tag mit diesem Vogel zusammen sein müsste, um ihm einen Partner zu ersetzen. Und das ist einfach unmöglich. So.
Das heißt, ab dem Punkt, wo du arbeiten gehst, ist er unglücklich.
Eben. Und das ist halt auch ein sehr, sehr großer Stresspunkt. Und dann geht das halt los mit solchen Sachen wie Federn rupfen und allen möglichen anderen Dingen.
Aber
und
das kannst du ja nicht verhindern dann mehr. Also deswegen, nein, es gibt ja diese Fehlprägungen, die nicht zu verhindern. Jetzt sind wir aber in einer heißen
Diskussion. Ja, aber sehr heiße Diskussion. Also
die brechen wir jetzt hier ab.
Nein, wir haben unseren Papageien natürlich sehr geliebt und leben lassen. Dadurch, dass er sich zumindest vertragen hat mit Artgenossen, konnte er dann ja mit jemand anderen auch die Zeit aushalten, indem der Mensch mal kurz abstinent war, aber es ist, es war für
schwierig,
ihn kein Ersatz. Er war in dieser Zeit nicht zufrieden.
Und einfach traurig.
Und hat auch fürchterlich geschrien und solche Geschichten. Also das,
muss also man nicht. Also das sei hier mal zu wissen, ne? Weil man trifft ja immer wieder noch die Papageienhaltung auch in, also man trifft ja auch andere Sachen. Aber man trifft das und ich finde, Fehlprägung ist schon ein wichtiges Thema.
Ja, ist ja gut, nicht wir sind jetzt beim Papageien gelandet, ne? Weil es da halt sehr, sehr häufig noch so ist. Ja, und offensichtlich, genau. Ja.
Und auch sehr offensichtlich Unglück dann zutage tritt.
Ja.
Oder halt auch Erkrankungen wirklich massive, ne? Ja, also das ist es ja auch. Also dann kann ich auch, das ist auch die Sache, da kurz der Tierarzt bei Tieren, die aus, letztlich ist es ja dann Stress, wie auch immer geartet, oder Trauer, was ja auch Stress ist am Ende dann für den Körper, Krankheiten entwickeln, die kann ich ja therapieren, bis ich umfalle. Ne?
Ja,
also da passiert ja nichts. Solange ich diese Ursache nicht abstelle, wird es immer wieder so sein.
Mhm.
Und von daher halt auch die Frage. Ne?
Ja, es ist wirklich diese kritische eine schwierige Frage.
So, zurück zu lustigeren Themen.
Zu lustigeren Themen.
Nein. Also wir waren bei die Tiere möchten entscheiden, viele Entscheidungen. Viele kleine Entscheidungen.
Ja, so kann man es vielleicht ausdrücken. Nicht, dass wir den Eindruck erwecken, als würden alle Tiere die ganze Wohnung auseinandernehmen, weil sie frei entscheiden dürfen. Ne?
Oh, schön war das, was du beim Pferd gesagt hast. Ne? Pferd, Boxenhaltung, Paddockhaltung, wo ja meistens immer darüber diskutiert wird, nur dass der sich mehr bewegt und laufen kann. Wo ich dann immer denke als Tierarzt, naja, viele Paddockboxen sind ja eher wie ein Balkon, als wie jetzt ein nennenswerter Paddock. Und wo ich meinte, naja, also von der Bewegungssicht her und so kann ich das jetzt nicht als, wow, das ist jetzt hier der Weisheit letzter Schluss irgendwie sagen. Aber, dann sagtest du zu Recht, in einer Paddockbox.
Ja, kann das Pferd zumindest diese kleine Entscheidung treffen, ob es draußen oder drinnen stehen möchte, ob es sich Wetterschutz überlegt, ob es sich unterstellt oder ob es jetzt die Sonne genießen möchte oder was auch immer oder auch den Regen genießen möchte. Aber ich kann, wenn wir jetzt bei der Pferdehaltung sind, gibt es ja sehr, sehr viele Ideen und Ansichten und jeder hat wieder seine eigene, aber ich finde es immer wichtig, im Kopf zu haben, dass auch da die Tiere etwas entscheiden möchten. Wenn ich jetzt unter dem Deckmantel der Tierliebe mein Pferd im strömenden Regen das ganze Jahr über ohne Schutz stehen lasse, weil ich sage, es ist ja so furchtbar artgerecht und die sind ja so schrecklich robust, finde ich das genauso wenig
nett.
Ist
nicht erlaubt.
Nee.
Ist nicht erlaubt.
Gott sei Dank. Aber,
aber ich weiß, was du meinst. Ne? Es geht nicht alles nur um Bewegung. Vielleicht ist es, also Bewegung und so ist auch ein Aspekt. Pferde müssen vergesellschaftet werden, Fragezeichen, außerhalb der Boxen oder nicht? Also reicht, wenn er lebt, sein Leben lang an der Box mit einem Partner schnüffelt, aber ansonsten nie, oder ist es zu wenig?
Das wäre sehr, sehr traurig. Auch das ist zum Glück verboten eigentlich. Aber es wird ja trotzdem praktiziert, ne?
Ja,
das ist
genau.
Ja jetzt nicht so, dass, ja, dass das überall ankommt. Und ja, die sollten schon freien Kontakt mit Artgenossen haben. Und natürlich ist es da auch immer so eine Sache, ja, nicht jeder hat einen eigenen Bauernhof, wo er sein Pferd so halten kann, wie er das möchte. Und da kann man auf jeden Fall gucken, wie man das Beste rausholt, aber dass sie halt trotzdem in der Gruppe mit anderen draußen sein können und frei sein können. Und ja, natürlich auch immer abhängig von irgendwelchen Wetterdingen und so. Aber ne, wenn ein Pferd jetzt nur in 3x3 Metern eingesperrt ist, für so ein intelligentes Tier, ist das einfach der Weltuntergang.
Ja. Das ist für fast alle so, genau. Dann noch kurz, ein Grundbedürfnis ist auch Ernährung. Da scheiden sich ja auch immer die Geister, ob, das höre ich ja auch immer wieder, ob Futter ad libitum, sagen wir immer, dastehen muss. Ad libitum heißt, dass es den ganzen Tag 24/7 zur Verfügung steht oder nicht. Futter muss nicht ad libitum zur Verfügung stehen, Wasser muss ad libitum zur Verfügung stehen. Das sollte man definitiv so machen. Weil
kommt übrigens auf das Tier an, ne? Beim Pferd wird ja auch empfohlen, dass es verfügbar ist, dass es Raufutter zumindest hat. Ne?
Ach so, ja, ich war jetzt wieder bei Hund.
Du warst jetzt bei Hund, das habe ich mir gedacht, bevor was falsch verstanden wird, wollte ich gerade
ein. Das Pferd möchte zweimal täglich essen. Nein, genau das. Also ich war jetzt, genau, es gibt Tierarten, die müssen das, aber sowohl vielleicht aus ethischem Aspekt, die müssen es aber vor allem aus verdauungsphysiologischer Sicht. Ne? Die müssen es nicht, weil das Pferd unglücklich wäre, wenn es nicht frisst. Nein, es wird schlussendlich einfach krank. Ne?
Ja. So. Wobei auch Kauen beruhigt. Ne?
Ja, genau. Ja. Also das kommt natürlich dazu. Das könnte man ja aber dem Hund und der Katze auch zusprechen.
Genau.
Aber es gibt einfach Tiere, wo es verdauungsphysiologisch ist. Was jedoch nicht in Ordnung ist, ist, wenn Tiere keine verlässliche Futterquelle haben. Ne? Also die müssen nicht wissen, dass es Punkt um 6 Essen gibt und Punkt um 6 Uhr abends wieder, jetzt mal, oder dass es Punkt 3-mal täglich Essen gibt. Sie müssen aber verlässlich das Gefühl haben, Futter ist keine Ressource, die ich mir erkämpfe.
Ja, das stimmt.
Das muss sein, weil das macht Stress. Das ist ein Grundbedürfnis. Ne? So, und das heißt, das muss gewährleistet sein, dass es nichts ist, um was man bangen muss, dass es nicht stattfindet.
Ja. Das ist ja das mit den Grundbedürfnissen, die auch im Tierschutzgesetz verankert sind. Also ich sag mal, irgendwo eine Liegefläche, die nicht völlig durchnässt ist, ein Dach über dem Kopf und Nahrung und Wasser und schlimme Verletzungen sollten behandelt werden. Genau, also ganz grob ausgesagt ist das sehr wenig, was da eigentlich abgedeckt ist. Aber wir wollen es ja mit unseren Haustieren möglichst besser machen. Also wenn ich nur für Futter, Wasser und Schlafplatz sorge und dafür, dass das Tier regelmäßig aufs Klo kommt oder der Käfig irgendwie sauber gemacht wird einmal die Woche,
sind wir noch nicht bei ethischen
Haustierhaltungen. Ja, genau.
Also bei ethisch kommt für uns dazu, haben wir jetzt gesagt,
Geselligkeit. Auch für das Meerschweinchen, auch für den Wellensittich, bitte.
Jetzt sprechen wir von dem zweiten Wellensittich.
Zum Beispiel.
Und dem zweiten Meerschweinchen. Ja. Okay. Dann Habitatgröße. Natürlich ist größer immer besser, aber zum Beispiel fallen mir da die Freilaufhühner ein, die ja dann pro Huhn, was da drauf ist, ein so und so großes Areal brauchen. Und man fragt sich immer, warum das Gras am Rand der Wiese so wunderschön ist. Das liegt halt daran, dass Hühner nicht so und so weit von ihrer Hütte weggehen. Weil wenn der Fuchs kommt und sie sind zu weit weg, sind sie des Todes. Und auch wenn sie vielleicht nicht vom Gemeinverständnis her ganz, ganz weit oben auf der Intelligenzskala der Tiere sind, ist es aber dennoch so, dass die ja auch sowas drin haben. Das heißt, es nützt gar nichts zu sagen, ich habe aber 3000 Hühner und die Fläche ist riesig. Nein, diese Hühner werden sich trotzdem nur in einem gewissen, sehr, sehr engen Radius bewegen, weil danach es einfach nicht möglich ist, für einen Huhn sich weiter zu entfernen von der Hütte. Das heißt, da ist dann auch immer, deswegen ist uneingeschränkte Habitatgröße, wenn es nicht ein ganz normales Flucht- und Bewegungstier ist, was so wie ein Pferd einfach sehr, sehr weit wandert, dem kann man sicherlich eine Wiese machen, die nicht groß genug ist, weil sie dann hin und her und zurück sind. Ist es aber bei anderen Tieren gar nicht der Fall, wenn das Haus nicht mitkommt.
Ja, deswegen haben die bei den Hühnern ja auch oft außerhalb dieses eigentlichen Stalls auf den Flächen nochmal so eine kleine Unterstände. Ne? Das habe ich also auch schon gesehen,
ja, das ist
dass sie da, damit die eher ihr Habitat tatsächlich vergrößern. Ansonsten habe ich bei 5 Millionen Hühnern in irgendeiner Halle mit 2 kleinen Ausgängen nach draußen und dem Verkaufsschlager Freilandeier vielleicht noch nicht das,
was eigentlich... Was ist mit Messi-Haltung, soziale Größen, wo wir jetzt gerade da sind?
Also fangen wir werden ja immer kritischer hier.
Ja, nee, aber ist ja so. Also klar, Partnerschaften ist das A und O, aber es gibt ja auch eine kritische Größe pro Population, ab wann es der Sozialverband nicht hergibt. Beim Huhn sind es zum Beispiel 7 bis 10 Hühner. Das heißt, diese Bodenhaltung ist massiver Stress, deswegen mag ich die auch gar nicht, weil sie können sich gar nicht aus dem Wege gehen und sie machen eigentlich Sozialverbände zwischen 7 bis 10 Tieren. Können sie aber gar nicht, weil da immer 100 sind, egal wo sie hingehen. Ich muss sagen, tatsächlich ist mir für Katzen die soziale Größe gar nicht klar. Wie groß, weißt du das?
Nee, das wüsste ich jetzt auch nicht. Also die Katzen leben ja auch recht locker mit ihren Katzenbeziehungen zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann ist wie bei den Hunden, die ab einer bestimmten Größe also Untergruppen wieder bilden, ne? Dass sie dann in Grüppchen leben. Aber dann kann es natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zoff geben. Ja, wenn ich jetzt 25 Hunde in der Wohnung halte, dann kann es natürlich auch schon mal wieder mehr zu Konflikten kommen, wo ich denke, die meisten machen es wohl auch nicht mit 25 Hunden in der Wohnung.
Nee, aber ich glaube, bis zu 10 Katzen gibt es recht häufig. Ja. Ja, und ich finde, da ist definitiv auch wichtig, ich höre dann öfter mal auch von so Katzenzimmern, ne? Es gibt einen Raum im Haus, wo alle Katzen dann sind.
Ach was, da leben die alle in dem gleichen Zimmer?
Ja, ja, die gehen, also weil frei durch die Wohnung wäre ja wieder ein anderes, dann könnte man ja sagen, okay, Untergruppe A bevölkert die Fernsehregion, Untergruppe B bevölkert die Esszimmerregion, aber es gibt viele, die dann so eine Gruppe haben und da würde ich definitiv sagen, so ein Katzenzimmer halte ich auch für sozialen Stress.
Und jetzt wenn die mal alle so eingefächt sind, das ist ja wie im Tierheim, ne? Da hat man ja auch manchmal dann eine Katze, die sitzt nur in ihrer Ecke und traut sich gar nicht aus der Höhle, weil vielleicht die andere im Raum...
Ja, weil es nicht geht, genau, weil der Bewegungsradius abgegrenzt ist von dem anders, genau. Und der Infektionsdruck steigt bei Haltung. Das gilt für Massentierhaltung logischerweise wie für private Massentierhaltung. Der Infektionsdruck steigt exorbitant. Und da kommen wir dann eher auch Richtung Kostenfaktor Tierhaltung.
Oh ja.
Und den machen wir in einer nächsten Folge.
Ja, genau. Das stimmt. Die Kosten können immens sein. Ich mache das Fazit. Also mein Fazit ist, dass wir halt bei aller Liebe wirklich darauf achten sollten, dass die individuellen Bedürfnisse dieses Tieres wirklich so gut es irgendwie geht in unserer Haltung befriedigt werden, sei es durch die sinnvolle Beschäftigung, durch Artgenossen, die es braucht, durch Platzangebote. Also, dass da der Tierschutz anfängt, ja, jeder bei sich selbst einfach, ganz einfach.
Und sehr kritisch sein Leben hinterfragt. Ne?
Genau, also alles, was ich verbessern kann, kann ich versuchen.
Und ich bin sicher tatsächlich, dass jeder, egal wie optimal es ist, immer was verbessern kann.
Ja, immer.
Genau wie an sich selbst auch.
Ja, das ist wirklich so. Ja. Also fangen wir bei uns an und hoffen, dass es jeder so sieht.
Genau. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit einem neuen Thema. Ihr könnt uns, dann sage ich das wieder, nächstes Mal sagst du. Ihr könnt uns wieder Feedback, Kritik, Themenwünsche dalassen über info@goodmorningpets.de. Wir freuen uns sehr, wenn wir von euch was hören. Und ansonsten bis nächste Woche.
Genau, wir freuen uns. Bis dahin.
Tschüss.